Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Es geht darum, dass unser Auftrag erstmal ganz klar ist, hier in Mainz Menschen zu unterhalten, Menschen zu begeistern, um das Gefühl zu vermitteln, dass wir genau wissen, dass wir es für die Menschen machen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Die Menschen begeistern, ja, das war das hehre Ziel von Sandro Schwarz, als er antrat beim ersten FSV Mainz 05 als Cheftrainer. Wir wollen mal abklopfen, wie hat das an diesem Spieltag geklappt. Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Sack-Bost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und Moderator dieses ja eigentlich Spieltagsrückblicks. Das heißt, wir blicken in diesem Podcast auf alle Spiele des letzten Spieltags zurück. Hier in dieser besonderen Folge wollen wir aber nur den Teil von Mainz 05 präsentieren. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja gerne danach noch auf rasenfunk.de die komplette Sendung anhören. Das soll aber genug der Vorrede sein. Jetzt hören wir mal rein, was hatten wir zum Spiel von Mainz 05 zu sagen? Und bitte.
Jetzt würde ich aber sagen, genug der Vorrede, wollen wir mal in den 32. Spieltag reinschauen. Und der begann am Freitagabend mit einem spektakulären Auftakt. Die Chancen auf die Meisterschaft, sie sind verspielt. Da ist die Enttäuschung natürlich groß bei Rasenballsport Leipzig, auch wenn das Ziel ein fernes war. Gerade dann, als Ralf Rangnick unter der Woche ein bisschen Druck auf den Leipziger Kessel bringen wollte, fehlen dann doch die entscheidenden Leistungsspitzen im Spiel bei Mainz 05. Trotz jeder Menge Chancen und einer 2:0 und einer 3:1 Führung kassiert Raba in Mainz die Rückrundengegentreffer 8, 9 und 10 und am Ende steht ein 3:3. Martin, was hat denn dabei Leipzig gefehlt?
Die letzte Konsequenz, diese letzten beiden Tore zu verhindern. Also das 2-3, das war, glaube ich, ein Eckball, wo es in der Fußballsprache den Ausdruck gibt, der fällt halt runter, also kommt halt auf den Boden und dann trifft er halt. Und beim 3-3 von Mainz, das ist halt eine, auf der einen Seite ist es ein super Tor von mit der Vorlage von Boetius und dem Abschluss von Mateta, der ihn halt wirklich auch genau dahin schiebt, wo Gulaschi dann nicht hinkommt. Mhm. Aber ich glaube, wenn es in diesem Spiel, auch wenn Rangnick den Druck hochhält, noch um was gegangen wäre, dann hätten sie das dritte Tor schon noch verteidigt gekriegt. Also dann sieht das Leipziger System eigentlich vor, dass dieser Pass von Boetius nicht gespielt werden kann.
Also ein Eckball in der Variante Isaac Newton, der fällt irgendwann runter und so kann man dann den Anschlusstreffer erzielen. Kevin, wir haben ja mit Leipzig eine der besten Rückrundenmannschaften in dieser Saison gesehen. Würdest du denn da mitgehen bei der Einschätzung von Martin, dass man da auch so ein bisschen den Spannungsabfall sehen konnte bei diesem Resultat?
Ja, in der Tat. Also ich glaube schon, dass da jede Menge in den letzten Wochen, beziehungsweise seitdem klar ist, dass sie Champions League spielen werden, runtergegangen ist und auch mit Hinblick auf das DFB-Pokalfinale, was sie ja noch spielen müssen und wollen und auch gewinnen wollen, werden sie da, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht die Kräfte schonen. Und viel haben wir auch darüber gesprochen im Bully-Special bei uns, dass wenn die Saison vielleicht noch 4-5 Spieltage länger dauern würde, dass diese Stabilität der Leipziger, die sie vorher hatten, sie vielleicht noch ja ein Stück höher bringen könnte. Aber ich glaube, dass das schon auch, ja, ich will nicht sagen bewusst ist, dass sie jetzt ein bisschen die Kräfte schonen, weil das wichtigste Spiel für die jetzt ist eine Woche nach Bundesliga-Finale.
Wobei das natürlich wahrscheinlich genau das ist, was Ralf Rangnick vermeiden wollte mit seinen Aussagen unter der Woche, weil man es ja schon häufig genug erlebt hat, wenn einmal die Spannung runtergefahren wurde in einem Wettbewerb, ist es schwierig, sie für den anderen Wettbewerb wieder unbedingt hochzuziehen. Da ist ja unter anderem der FC Bayern ein gutes Beispiel gewesen in den letzten Jahren.
Ja, ist richtig. Es ist eine große Gefahr, aber ich glaube, dass die Leipziger Spieler so erwachsen sind und Ralf Rangnick als Trainer so gut ist, dass das trotzdem funktionieren kann in dem Fall. Also ich bin, was Leipzig angeht, guter Dinge, dass sie im Pokalfinale den Bayern auf jeden Fall mehr als Paroli bieten können. Mhm.
Was ich interessant fand, Martin, war in der Partie wieder diese brutale, kaltblütige Effizienz von Leipzig. Also Mainz 05 hatte mehrheitlich den Ball, das mag ja auch Leipzig ganz gerne, dass der Gegner den Ball hat. Aber die Ballverluste, die Mainz dann eingestreut hat, gerade vor dem 0:1, der Ballverlust von Hack, in der Rückschau sagen wir natürlich alle, ja, da darf er nicht so ins Dribbling gehen, aber im Grunde war das ja gar nicht der gefährlichste aller Ballverluste. Das war tief in der gegnerischen Hälfte, aber dann ist Leipzig im Umschalten einfach so gut organisiert, hat so klasse Laufwege, in dem Fall vor allem von Klostermann, dass die einfach aus so einem kleinen Fehler des Gegners direkt den Gegentreffer kreieren können.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja zwei, also die ersten beiden Tore, das sind ja Tore aus dem Leipziger Schulbuch, bestimmt hat Ralf Rangnick irgendwo Skizzen bei sich im Keller hängen, wo genau diese Situationen halt aufgemalt sind. Ballverlust zentral, dann ist es auch nicht so entscheidend, ob der jetzt halt tief in der gegnerischen Hälfte ist oder an der Mittellinie. Wenn du den Ball halt zu Forsberg bringst und der halt dann so einen Pass spielt, dann ist er halt drin. Und das Zweite ist dann halt, ich glaube, da gab es sogar noch Debatten drüber, ob es ein Foul war von Orban. Aber das ist halt, das ist, wem erzähle ich das? Das ist halt das Leipziger Spiel. Ball gewinnt, zwei Pässe und der Abschluss stimmt dann halt. Weil ich sogar glaube, dass Orban den Spielzug auch noch angezeigt hat. Ich habe gesehen, dass er nach dem Ballgewinn, als er gesehen hat, dass nicht gepfiffen wird, dass er den, kann man sich mal angucken in der Zusammenfassung, dass er den Arm so nach vorne zeigt.
Ja.
Und das ist dann so ein Signal für diese Leipziger Spielzüge, die immer so aus einem oder maximal zwei Kontakten bestehen. Halt klar in der Umschaltsituation, aber auch sonst, wenn sie in Ballbesitz sind, diese schnellen, direkten Spielzüge direkt durch die Mitte, wo der mögliche zweite Ballverlust dann schon mit einkalkuliert ist. Also das ist halt Rangnick-Fußball, das ist Leipzig-Fußball, und wenn wir jetzt darüber reden, ob vielleicht ein Spannungsabfall kommt, die Gefahr sehe ich überhaupt nicht, weil nächstes Wochenende spielen sie gegen Bayern. Da hast du als RB Leipzig keinen Spannungsabfall, wenn du zu Hause gegen den FC Bayern spielst, vor allem weil sie, wie ich finde, in der Hinrunde da echt eine Riesenchance liegen haben lassen, um dann halt jetzt nur um die Meisterschaft zu spielen und dann halt das Pokalfinale vor der Nase. Also das wird schon funktionieren, und die haben ja auch ein Gerüst, worauf sie zurückgreifen können. Das sieht man ja über die ganze Rückrunde. Das ist ein eingespieltes System, das hat Optionen für alle Varianten, das hat das typische Rangnick, das Pressing, das hat im Ballbesitz Lösungen, die vor allem die Abwehr stimmt. Das ist Systemfußball, der sich über die Saison eingespielt hat und der deswegen jetzt auch so funktioniert, wie er funktioniert.
Ja, das stimmt. Wobei ich finde, gegen Mainz konnte man auch so Kleinigkeiten erkennen, die jetzt nicht so große Sorge anders gebieten, aber die schon interessant zu beobachten sind. Also zum Beispiel, dass die Hälfte aller Mainzer Abschlüsse aus Standardsituationen heraus entstanden ist. Das waren 7 von insgesamt 14 Abschlüssen. Und was mich auch gewundert hat, Kevin, war, dass Leipzig nicht so wirklich darauf reagiert hat, dass Mainz in der zweiten Halbzeit über lange Phasen auch in gefährlicheren Regionen den Ball hatte. Also dass der Gegner den Ball hat, das ist normal für Leipzig. Aber in der Regel hat der Gegner ihn im eigenen Aufbaudrittel und vielleicht noch im Übergangsdrittel zum Angriffsdrittel, aber eigentlich nicht vorne, rund um den 16er. Und ich fand, es gab da Phasen, in denen gerade Boetius zum Beispiel, der auch einfach sehr ballsicher war in dieser Partie und generell ja auch ist, da an Orten den Ball hatte, wo man das gegen Leipzig eigentlich gar nicht so häufig sieht.
Ja, aber sie haben in Mainz gespielt, ne? Also das sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Freitagsabends in Mainz, das ist nicht einfach zu bespielen. Das kennt Bayer Leverkusen ja auch. Und da entwickelt sich eine ganz eigene Dynamik. Und ich finde, die Aggressivität, die Mainz gezeigt hat, gerade in diesem letzten Angriffsdrittel, war auch ganz wichtig, um die Chance zu wahren, die sie ja durchaus bekommen haben. Und ich glaube auch, dass Sandro Schwarz den Spielern schon mitgegeben hat, über Standardsituationen Abschlüsse zu kreieren. Ja, das ist wichtig, aber nicht verstecken. Denn allzu oft hat man, glaube ich, auch gegen Leipzig das Phänomen, dass sich Mannschaften dann zu sehr verstecken. Hm. Und das macht Mainz einfach nicht. Und das fand ich auch so toll zu sehen, dass Mainz das eben nicht tut und dass sie Leipzig auch vor Probleme gestellt haben. Und ja, also ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr reife, vernünftige Mainzer Leistung gewesen. Und Leipzig kann nicht Woche für Woche gleich performen, wenn man so will. Und wie gesagt, die Komponente in Mainz zu spielen bei einem Flutlichtspiel, Die ist da nicht zu unterschätzen. Also ich bin oft und gerne dann da im Stadion und gerade wenn es Flutlicht an ist, dann ist das irgendwie anders, als wenn du samstags nachmittags da spielst. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht an der Luft.
Ja, oder an der Uhrzeit, hätte ich jetzt mal fast vermutet.
Oder an der Uhrzeit, ja. Aber vielleicht ist die Abendluft in Mainz anders als Tagesluft, ne? Wer weiß das schon.
Ja, die berühmte Mainzer Abendluft. Also offensiv, Mainz bietet in der Saison ja immer wieder einige gute Aktionen. Defensiv, also das 3:1 ist ganz schön leicht gefallen. Über die ersten beiden Tore haben wir ja schon gesprochen. Da war Forsberg im Halbraum sehr, sehr alleine und konnte ihn dann irgendwie noch rüberspitzen zu Werner. Aber Mainz ist eben immer in der Lage, selbst was zu kreieren. Auch gegen einen Gegner wie Leipzig, der ja wie vorhin schon erwähnt, erst 10 Gegentreffer in dieser Rückrunde kassiert hat und insgesamt ja immer noch die beste Abwehr der Liga stellt. Boetius da alle seine Dribblings gewonnen, 3 Abschlüsse gehabt, 1 Tor vorbereitet. Gutes Spiel gemacht. Brosinski auch den angeschlagenen Donati ganz gut ersetzt, wenn ihr mich fragt. Also da war viel Gutes zu beobachten bei Mainz. Aber ich habe es ja schon ins Intro eingebaut, Martin, eben auch diese Geschirrerschütterung von Karim Onisivo. Und es will mir ehrlich gesagt nicht in den Kopf, warum der Fußball... habe ich Geschirrerschütterung gesagt?
Ja.
Ja, da sieht man mal, wer hier die Gehirnerschütterung hat. Aber es will mir nicht in den Kopf, warum der Fußball sich dieses Problems nicht annimmt.
Ja, will nicht in den Kopf wollen. Ja, das ist, ich habe es hier auch schon offen, das ist ein sehr großes Versäumnis des Fußballs und das meiner Meinung nach muss da gehandelt werden. Das bietet sich in dieser Woche halt wirklich an, weil man jetzt diese 2 krassen Beispiele hat. Ich fand das von dem Tottenham-Spieler Vertonghen in der Champions League noch krasser, wer es nicht gesehen hat. Er lag blutend auf dem Platz im Spiel gegen Ajax, wurde dann nach draußen getragen, musste relativ lange behandelt werden, allein um die Blutung zu stillen. Stand dann am Spielfeldrand, der Schiedsrichter, spanische Schiedsrichter Lahost, ging zu ihm und hat den Staff, wie man neudeutsch sagt, den medizinischen das medizinische Personal von Tottenham mehrfach gefragt, ob sie sich wirklich sicher sind, dass sie den wieder aufs Feld lassen wollen. Sie haben das offensichtlich bejaht. Dann hat er, wie ich jetzt weiß, als Schiedsrichter auch keine Handhabe dagegen zu sagen, nee, der kommt nicht mehr aufs Feld. Vertonghen ging dann aufs Feld und hielt, glaube ich, keine Ahnung, 20 Sekunden durch und musste dann gestützt von 2 Betreuern mehr oder weniger mit schleifenden Füßen rausgetragen werden. Und ich fand es sehr schön, das ist jetzt sarkastisch, aber ich nenne nicht sarkastisch, sondern das hört sich jetzt hart an, aber ich fand es gut, dass man mal diese krassen Bilder hatte, weil dann sieht man, dass da halt Handlungsbedarf ist, dass es halt nicht sein kann, dass ein Spieler selbst oder eben, wie man jetzt im Beispiel Tottenham sieht, auch der medizinische Betreuerstab halt entscheiden kann, der darf nochmal aufs Feld, sondern da bräuchte so eigentlich wie beim American Football in der NFL wenigstens einen neutralen Arzt, der halt sagt, es ist jetzt in meiner Verantwortung, dass dieser Spieler da nicht aufs Feld zurück darf. Und das hört sich jetzt drastisch an, aber wenn man eine Gehirnerschütterung hat, dann ist das ein drastischer Vorfall. Und wenn dann eben nochmal ein Schlag kommt, dann ist es nicht weniger als lebensgefährlich oder dass man halt bleibende Schäden davon trägt. Und auf diese wirklich sehr, sehr krasse Gefahr, das ist was anderes, als selbst wenn man einen Kreuzbandriss hat, die gängige krasse Verletzung. Auf diese Gefahr oder auf dieses Problem hatte Fußball keine Antwort und er sollte darauf eine Antwort haben. Es wäre kein Problem, das zu installieren.
Es ist wirklich,
absolut richtig.
Ja,
also ist komisch. Woche für Woche, wenn sowas passiert, auch in meinen Sendungen ist es immer ein Thema, der Umgang mit Kopfverletzungen. Und also mir persönlich wäre es wichtig, wenn es eine radikale Regeländerung geben würde. Also wenn ein Spieler... David Klaas in der Bundesliga ist ja auch ein Beispiel. Letzte Woche erst Blutung hinterm Ohr. Ganz wichtiges Gleichgewichtsorgan auch. Muss dann auch wenige Minuten später ausgewechselt werden. Dann soll man halt einen weiteren Wechsel, wenn schon das Wechselkontingent erschöpft ist, möglich machen, wegen meiner. Weil ein Spieler, der augenscheinlich eine Gehirnerschütterung hat und die medizinische Abteilung ist, da braucht man, finde ich, auch keinen neutralen Arzt. Da muss man einfach auf den Ärzte-Ethos beharren, dass wenn ein Spieler Anzeichen einer Gehirnerschütterung hat, und die sind ja leicht zu erkennen dann in dem Fall, dass dieser Spieler nicht mehr aufs Feld darf. So, da muss man klare Regeln finden, weil die Langzeitschäden, die dadurch entstehen können, die sind für den Fußball jetzt noch nicht abzusehen. Und der Fußball hat sich da lang genug, finde ich, von frei gemacht. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, weil der Head Impact, wenn man so will, ist eigentlich relativ groß. Also man kennt es vielleicht vom eigenen Fußballspiel beim Unisport bei mir. Ich habe einmal eine Flanke abbekommen, die sehr scharf reingeschlagen war. Die ist eigentlich nur gegen meinen Kopf geknallt, zwar ins Tor, was schön war, aber auch ich habe danach gedacht so, oh, und die kam mit moderater Geschwindigkeit. Ne? Ja. Und das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und da muss es klarere Regeln und klarere Maßgaben auch geben, weil sonst haben wir vielleicht in, sagen wir mal, 10, 20, 30 Jahren, wenn so ein Spieler dann mal seine Karriere beendet hat und sehr viele Gehirnerschütterungen hatte, dann vielleicht auch mal so ein CTE-Fall im Fußball und dann ist es aber zu spät und noch haben wir die Möglichkeiten, da was zu tun.
Ich glaube, CTI musst du erklären, oder?
Ja. Ach so, CTI, ja, die Krankheit selber jetzt, also den Namen auszusprechen, das fällt mir selbst schwer. Ich weiß nur, dass wenn es viele Verletzungen des Gehirns gibt, dass sich das Gehirn irgendwann sozusagen neue Bahnen zieht. Ne? Also wenn, müsst ihr euch das vorstellen, wie eine Festplatte, wenn eine Festplatte ständig kaputt geht und sagen wir mal, die Festplatte ist sehr intelligent und kann sich neue Routen ziehen, dann macht sie das, aber das ändert ja nichts daran, dass der Defekt trotzdem da ist. So, der Defekt kommt dann aber irgendwann raus. Das kann halt Alzheimer bedeuten, das kann verschiedene Krankheiten bedeuten, kann aber auch zu schwerwiegenden Verhalten führen, sagen wir mal. Ne? Also es gab auch schon Fälle von Gewalt und ich glaube, das kann man auch offen sagen, Mord, der passiert sein soll, eben aufgrund von CTI, weil sich dann die Gehirnwindungen so ändern und das Gehirnalter so arg zunimmt, dass es halt nicht mehr zurechnungsfähig ist. Und das ist eine große Gefahr. Das ist auch eine große Gefahr im Fußball, in jedem Sport, wo es halt auch Head Impact, ich sage das jetzt wieder auf Englisch, was gerade so gut passt, gibt. Ich weiß auch nicht, ob es im Fußball diesen Impact-Test gibt. Den gibt es ja auch im Football.
Gibt's nicht.
Den gibt es nicht, ja. Aber damit könnte man ja schon mal anfangen. Ne?
Ich traue mich jetzt mal an die Aussprache der Vollkackerin. Chronic Traumatic Encephalopathy. Naja, fast. Also chronische traumatische Enzephalopathie und das eben beschreibt aber ist einfach nur der Ausdruck dessen, was du beschrieben hast. Ist natürlich im Football nochmal in einer anderen Art und Weise virulent, weil da der Kontakt am Kopf zur Regel gehört und nicht zur Ausnahme, aber dennoch ist es kaum verständlich, dass vor allem auch die Spielervereinigungen zum Beispiel in dem Bereich nicht aktiver werden und ich habe erst vor wenigen Wochen mit einem Berater von mehreren Bundesligaspielern gesprochen und der hatte da auch eine sehr klare Meinung zu, wo ich dann auch nur gesagt habe, ja, ehrlich gesagt, einfach mal öffentlich äußern, dass es wundert mich, dass es da so still ist in diesem Bereich.
Wenn ich noch bei einer Sache reingrätschen darf, ich würde tatsächlich auf einen neutralen Arzt bestehen, weil du als medizinische Abteilung von einem Fußballverein immer, also den Ärzteethos als Sportmediziner, du bist immer im Konflikt, dass du im Prinzip als medizinische Betreuung eines Hochleistungssportlers betreust du etwas, was per se nicht gesund ist. Hochleistungssport in der Bundesliga ist nicht gesund. Und du musst immer Abwägungen treffen, was kann ich dem zumuten, was kann ich ihm nicht zumuten. Und gerade dieser Fall Tottenham, wo ja wirklich, es ist nicht übertrieben, davon Totalversagen zu sprechen, zeigt halt, wohin das gehen kann. Also es wäre wirklich nicht zu viel verlangt, einen neutralen Arzt da abzustellen und den Vorschlag, dass man dann eben eine zusätzliche Auswechslung hat, why not? Ich habe ja auch im DFB-Pokal jetzt eine zusätzliche Auswechslung in der Verlängerung. Es wäre überhaupt kein Problem, das zu implementieren.
Ja, absolut. Gut, drei Stühle, eine Meinung, dann können wir das Thema an der Stelle dicht machen und hoffen einfach mal, dass sich da im Fußball was tut. Ich wollte es einfach nicht unerwähnt lassen, weil es gehört zu dieser Bundesliga-Saison dazu, wie das Handspiel, über das wir auch noch sprechen werden müssen in dieser Folge. Für Mainz geht es jetzt weiter bei Eintracht Frankfurt und dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Rasenballsport Leipzig empfängt jetzt zu Hause den FC Bayern, bevor man nach Bremen reist und dann erneut im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern spielen wird. Und Bremen ist auch das richtige Stichwort. Da können wir doch dann eigentlich mal, wenn wir jetzt über den Tabellendritten dieser Liga gesprochen haben, auch über den Tabellenzweiten dieser Liga sprechen. Der musste nämlich genau in Bremen antreten, der BVB. Und was soll man sagen? Dortmund schenkt mal wieder ein Spiel her. Man führt mit 2-0, verpasst es dann, den Sack zuzumachen. Und Werder kann sich unter anderem bei Gigi Pavlenka bedanken, noch im Spiel gewesen zu sein, als Birki bei einem Möwert-Schuss patzt und Akanji sich von Augustinsson so abkochen lässt, dass Pizarro dann den Ausgleich machen kann. Mehr ist dann für beide nicht drin. Das Spiel endet 2-2. Dortmund kommt zu keinen großen Chancen mehr. Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz 05-Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter, freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao. We'll be right back.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.